Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Es war der Rückgang der Singvögel, der auch die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkte, dass die Insekten rapide zurückgegangen sind. Die Vielzahl ihrer Arten, aber auch die absoluten Zahlen. Deshalb hat das Bundeskabinett einen Aktionsplan Insektenschutz vorgelegt, gegen den der Bauernverband aber Stimmung macht. Die Details erfahren Sie gleich. Zuvor beschäftigt uns aber der IPCC-Sonderbericht zu den Folgen des Klimawandels für Ozeane und Eismassen. Und wir fragen in Umwelt und Verbraucher vor dem Nationalen Waldgipfel, wie wir unseren Wald an die Dürren und die Hitze der Zukunft anpassen können. Die Erwärmung der erdnahen Luftschicht lässt sich sehr gut anhand der Gletscher beobachten. So schnell wie das Eis schmilzt, so sichtbar deutlich wie die Gletscher zurückgehen, so schnell hat sich die durchschnittliche Jahrestemperatur erwärmt. Rund 130 Forscher aus mehr als 37 Ländern haben die Auswirkungen des Klimawandels auf die Weltmeere und die Eismassen analysiert. Heute stellt der Weltklimarat der Vereinten Nationen, kurz IPCC, diesen Sonderbericht in Monaco vor. Mein Kollege Georg Ehring ist zu mir ins Studio gekommen. Er kennt den Inhalt schon jetzt. Herr Ehring, in welchen Bereichen zeigt sich denn die Erwärmung besonders dramatisch?
Es gibt ganz massive Folgen, sowohl für die Ozeane und die Polargebiete. Ich will mal ein Beispiel rausgreifen, das ist der Anstieg des Meeresspiegels. Das ist ja das, was, glaube ich, auch am meisten interessiert. Der beschleunigt sich immer weiter. Die Anstiegsraten haben sich in etwa verdoppelt. Im 20. Jahrhundert ist der Meeresspiegel im Schnitt um etwa 15 Zentimeter angestiegen. Und in diesem Jahrhundert wird er um 30 Zentimeter bis 1,10 Meter ansteigen, schätzt der IPCC. Die Unsicherheiten sind da ja sehr groß und die ergeben sich aus zwei Dingen. Einmal aus Wissenslücken, selbst wenn man weiß, wie stark der CO2-Ausstoß zurückgeführt wird oder eben nicht zurückgeführt wird, weiß man nicht genau, wie sich das zum Beispiel auf die Antarktis auswirkt, sondern nur ungefähr. Aber man weiß natürlich auch nicht, wie sich die Emissionen entwickeln. Und für niedrige Emissionen rechnet man mit natürlich niedrigerem Meeresspiegelanstieg von mindestens 30 Zentimetern immerhin und für höhere Emissionen von bis zu 1,10 Meter. Treiber dieses Prozesses ist vor allem die schmelzende Antarktis. Der westantarktische Eisschild ist ja instabil geworden, sagen die Forscher, aber auch schmelzende Gletscher, das grönländische Eis und auch die Erwärmung des Meeres selbst. Wenn mehr wärmer wird, dann dehnt es sich thermisch aus und auch das treibt die Erwärmung. Dazu kommt Versauerung, es gibt regelrechte Hitzewellen innerhalb des Meeres und die Versauerung, die sorgt dafür, dass Organismen sterben, die zum Beispiel mit Kalkskeletten daran gebunden sind, dass sie einen bestimmten pH-Wert haben. Der pH-Wert hat sich auch etwas ins Saure verändert. Ein Beispiel sind die Korallen. Insgesamt das Meeresökosystem verändert sich ganz massiv. Lebensgemeinschaften sind beeinträchtigt, die seit vielen Millionen Jahren funktioniert haben.
Also mehr Wasser im System. Welche Folgen oder mit welchen Folgen haben wir denn dann zu rechnen?
Das sind auch wieder ganz, ganz viele Folgen. Einige Inselstaaten, das habe ich beim IPCC so in der Klarheit bisher noch nicht gesehen, einige Inselstaaten werden unbewohnbar werden. Die Schwellen dafür sind sehr schwer zu bestimmen. Das ist natürlich bei ganz niedrig liegenden Staaten einmal der Anstieg des Meeresspiegels, dass sie schlicht überschwemmt werden. Aber auch Extremereignisse werden häufiger, also extreme Stürme, Überschwemmungen werden häufiger. Ereignisse, die bisher einmal im Jahrhundert auftraten, könnten bei starkem Anstieg des Meeresspiegels und bei starker Erwärmung jedes Jahr auftreten. Und dann ist eine niedrig liegende Insel unbewohnbar, bevor sie wirklich komplett überschwemmt ist. Das ist ein Beispiel. Gletscher werden instabil. Das beobachten wir ja auch in den Alpen. Aktuell ist am Mont Blanc Alarm. 250.000 Kubikmeter Eis könnten abbrechen. Straßen sind gesperrt. Das ist nur ein Beispiel. Das hat Folgen für die Menschen im Tal, die dann unter herunterstürzenden Eismassen, auch unter Steinschlägen und ähnlichen Dingen leiden. Hitzewellen unter Wasser habe ich schon angesprochen. Also es gibt eine ganze Reihe von extremen Folgen, die halt die Meereslebensgemeinschaften dann durcheinander bringen. Ich will vielleicht noch mal eines weiteres nennen, der Krill. Kleine Organismen in der Antarktis, da sterben viele von. Und dann finden die Wale, die dahin schwimmen, nichts mehr zu fressen und sterben auch.
Das sind alles die Folgen, die wir jetzt schon fast direkt beobachten können. Welche langfristigen Konsequenzen ergeben sich denn aus dem, was der IPCC zusammengefasst hat?
Es ist etwas in Gang gesetzt, was wir nicht mehr so einfach stoppen können. Der Meeresspiegel steigt weiter, wenn das Auftauen von Teilen der Antarktis, das Auftauen von Grönland einmal in Gang gesetzt worden ist, dann geht das nicht so einfach zu Ende, selbst wenn wir den CO2-Ausstoß in den Griff bekommen. Allerdings gibt es doch einen großen Unterschied nach der Höhe der Emissionen. Wenn die Emissionen noch weiter steigen, dann wird das Ganze noch weiter stark beschleunigt. Wenn die Emissionen in den Griff bekommen werden, dann wird der Anstieg auch gebremst. Aber der Anstieg des Meeresspiegels setzt sich über Jahrhunderte hin fort, also auch bis über das Jahr 2300 hinaus. Das ist bereits jetzt nicht mehr zu stoppen.
Der IPCC-Bericht zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Weltmeere und die Eismassen, der wird gleich in Monaco vorgestellt. Mein Kollege Georg Ehring hat schon mal die Details und die Inhalte für uns eingeordnet. Vielen Dank dafür. Insekten bilden zum einen die Nahrungsgrundlage für größere Tiere wie Vögel. Zum anderen sind sie die wichtigsten Bestäuber für unsere Nutzpflanzen. Sie sind also ökologisch und ökonomisch von großer Bedeutung, trotz ihrer kleinen Maße. Ihr rasanter Rückgang wird auf den Verlust vieler natürlicher Biotoptypen wie Feuchtwiesen zurückgeführt und auf den hohen Pestizideinsatz in der konventionellen Landwirtschaft. Um das Insektensterben zu stoppen, hat das Bundeskabinett vor 3 Wochen einen Aktionsplan zum Insektenschutz beschlossen, der den Einsatz von Insektiziden einschränkt. So soll beim Spritzen ein bestimmter Abstand zu Gewässern eingehalten und einige Insektizide in Schutzgebieten verboten werden. Nun zieht der Bauernverband gegen diese Pläne zu Felde. Rund 3 Millionen Hektar Fläche seien betroffen und der Wertverlust durch den eingeschränkten Pestizideinsatz würde 30 Milliarden Euro für die Landwirte betragen. Daniela Siebert fasst den Streit zusammen.
Die Kritik des Bauernverbandes hat im Bundeslandwirtschaftsministerium für Verärgerung gesorgt. Das machen Kostproben aus dem Brief deutlich, den der Staatssekretär Hermann Onko Eickens am Montag an den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes geschickt hat.
Sie haben diese Hochrechnung aus der Behauptung hergeleitet, nachdem Pflanzenschutz auf 3 Millionen Hektar Fläche verboten werden würde und diese Flächen dadurch einen Wertverlust von 10.000 Euro pro Hektar erleiden würden. Diese Zahlen sind nahezu grotesk übertrieben.
Es folgen Erklärungen, dass die geplanten Maßnahmen längst nicht so dramatisch seien, wie vom Bauernverband behauptet. Deutlich weniger Flächen und nicht alle Pflanzenschutzmittel seien betroffen. Zudem würden Ausnahmen vorgesehen. Staatssekretär Eickens verweist auf Beschränkungen, die in bestimmten Schutzgebieten schon heute gelten. Die Tonlage bleibt angefasst.
Wie Sie wissen, sind die Details zur Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung noch zu klären. Dazu werden auch die Verbände angehört werden. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Ihre Berechnung sowohl hinsichtlich des Flächenumfangs als auch der postulierten Wertminderung jeglicher Grundlage entbehrt.
Was ist passiert? Normalerweise gelten das Bundeslandwirtschaftsministerium und der Bauernverband nicht als Kontrahenten. Doch der Bauernverband hatte vor wenigen Tagen eine 8-seitige Kritik an den geplanten Insektenschutzmaßnahmen publiziert und Verbandspräsident Joachim Ruckwied servierte die eingangs zitierten Zahlen bei einer Festrede im eigenen Haus vor geladenem Fachpublikum. Auch das Ministerium war anwesend mit vielen Vertretern bis hoch zu Julia Klöckner. Unter der Überschrift Folgenabschätzung monieren die Bauernvertreter, die Regierungspläne seien für die Landwirtschaft nicht praktikabel und wirtschaftlich nicht tragfähig. Zudem wollen sie nicht als Einzige für den Insektenschutz in die Pflicht genommen werden. Generalsekretär Bernhard Krüsken.
Wir sind für 50% der Fläche dieser Republik verantwortlich und bewirtschaften die. Und natürlich stehen wir auch ohne Frage zu unserem Teil der Verantwortung. Aber wir müssen auch das Thema öffentliche Flächen, Lichtverschmutzung, Verkehr, Flächenfraß und Zersiedelung adressieren. Das ist wichtig.
Die Botschaft, jetzt wolle die Regierung nur die Bauern verpflichten. Ins Boot gehörten aber auch die Kommunen, die Bürger und andere Wirtschaftszweige. Die Bauernvertreter listen viele landwirtschaftliche Projekte auf, die bereits freiwillig Artenschutzmaßnahmen erproben und erforschen. Auf jedem 4. Hektar werde bereits vertraglich vereinbarter Naturschutz betrieben, in Kooperation mit Umweltorganisationen und Behörden, so Krüsken. Ein besonderes Ärgernis in der Bauernlobby daher ordnungsrechtliche Vorgaben, denn diese Kooperationsprojekte dürften dann nicht mehr gefördert werden. Vor allem in Schutzgebieten auf Streuobstwiesen, im Grünland und am Rand von Gewässern werde das zum Problem. Das Aktionsprogramm Insektenschutz sehe beispielsweise vor, an bewachsenen Ufern 5 Meter Abstand zum Wasser einzuhalten, 10 Meter ohne Bewuchs. Das sei überzogen, fachlich nicht geboten, er sehe keinen Bedarf, wettert der Bauernverband. Bernhard Krüsken.
Es gibt jetzt schon im Pflanzenschutzrecht Abstandsauflagen, auch für Gewässer. Das ist Wirkstoff für Wirkstoff geregelt. Diese Möglichkeit gibt es und dieses Instrumentarium ist wesentlich präziser als eine pauschale Regelung. Jetzt machen wir mal alle Gewässer ranstreifen, Ackerbau untauglich.
Beim Deutschen Naturschutzring beobachtet man derweil den Zwist zwischen Ministerium, abgekürzt BMEL, und Bauernverband mit Verwunderung und Sorge. Ilka Dege.
Die Antwort des BMEL zeigt eigentlich sehr deutlich, was in der Kommunikation zwischen den einstigen Verbündeten gerade schiefläuft. Wir als Umweltverbände kommen selten in die Situation, dem BMEL zur Seite springen zu müssen oder zu können. Aber in diesem Fall möchten wir das auch wirklich tun, weil es nicht nachvollziehbar ist, in welcher Art und Weise der Bauernverband hier agiert.
Auch sie hält die vom Bauernverband postulierten Zahlen und Einschränkungen für stark übertrieben. Ilka Dege bestätigt, dass es gute Naturschutzprojekte in Kooperation mit Landwirten gebe. Trotzdem setzt sie auf verbindliche Vorgaben von der Politik. Dege und ihre Mitstreiter beim Deutschen Naturschutzring hoffen daher, dass die Regierung an ihren Plänen festhält, auch wenn sie sich eigentlich mehr gewünscht hätten. Aber dieses Aktionsprogramm sei ein erster wichtiger Schritt zur überfälligen Trendwende im Insektenschutz.
Den Streit um das Insektenschutzprogramm erklärte uns Daniela Siebert. Über die immensen Waldschäden in Deutschland durch zwei zu trockene Sommer und viele zu niederschlagsarme Winter haben wir an dieser Stelle schon oft berichtet. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Knöckner hat heute Mittag zum Nationalen Waldgipfel geladen, bei dem sie einen 11-Punkte-Plan zur Bewältigung von Waldschäden und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel vorstellen will. Welche Maßnahmen sinnvoll wären, darum möchte ich aber jetzt schon mit Professor Pierre Ibisch, Waldökologe an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, sprechen. Herr Ibisch, im vergangenen Jahr sind durch die Dürre und die Folgen wie Brände und Borkenkäferbefall mehr als 110.000 Hektar Wald abgestorben. Dieses Jahr war ja wieder sehr heiß und in weiten Teilen Deutschland auch sehr, sehr trocken. Wie beziffern Sie ungefähr die Zahl oder die Fläche der sterbenden Bäume?
Da kann ich mich im Moment auch nur auf die Zahlen berufen, die vom Landwirtschaftsministerium herausgegeben werden. Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr über ganz andere Werte reden. Das muss man leider sagen, weil viele Bäume, die in diesem Jahr stark geschädigt wurden oder abstarben, wahrscheinlich das taten als Reaktion auf den letzten Sommer. Und jetzt in dieser Sommer noch einmal vielerorts tatsächlich sehr heiß, sehr trocken. Also das wird weitergehen. Und insofern sprechen wir über nennenswerte Flächen in Deutschland, vollkommen klar.
Landwirtschaftsministerin Klöckner hat gesagt, dass sie 700 bis 800 Millionen Euro bereitstellen will für Wiederaufforstungsmaßnahmen und dafür, dass der Wald klimafest gemacht wird. Wie kann denn dieses Geld sinnvoll eingesetzt werden?
Ja, im Moment machen wir uns Sorgen, dass das Geld eingesetzt wird, tatsächlich auch um dem Wald doch noch zu schaden. Insofern, dass jetzt wirklich das Schadholz, wie das genannt wird, natürlich der abgestorbenen Bäume, aus dem Wald geräumt wird. Häufig kommt es da zu Kahlschlägen, es kommt zu einer massiven Befahrung auch von Waldböden. Und es ist zu befürchten, dass dadurch jetzt tatsächlich das Ökosystem weiter geschwächt wird, anstatt eigentlich jetzt das Gegenteil zu tun, wo man auch mal durchhalten muss, sicherlich, dass auch Schädlinge da sind und sich vielleicht weiter ausbreiten. Aber wir brauchen wirklich nichts mehr in Zukunft als einen funktionalen Boden in diesen Wäldern, die auch wieder aufwachsen sollen. Und das heißt vor allem, wir dürfen den nicht zurücksetzen auf den Sand oder auf das Rohmaterial, sondern wir brauchen Humus, wir brauchen organisches Material, was Wasser speichert, was kühlt, was auch dieses Totholz jetzt genau tut, etwas Schatten noch spendet, damit der Wald sich regenerieren kann. Und auf keinen Fall sollten wir jetzt einfach irgendwelche Baumarten auf kahle Flächen pflanzen, was schon begonnen hat.
Aber Sie können doch ohnehin in diese Fichtenforste jetzt keine Buchen setzen, weil der pH-Wert durch diesen ganzen Nadeln doch sowieso für die Buchen nicht geeignet ist.
Ich denke, im Moment schlägt auch niemand vor, Buchen aufzuforsten, allemal nicht auf Kahlschläge, das würde nicht funktionieren. Es sind Pionierbaumarten, die sich einstellen, immer wenn Bestände zusammenbrechen, auch nach Schadereignissen, nach Windwurf oder nach Insektenfraß und so weiter, kommen Bäume zum Zuge, die dann lichtere Orte besiedeln und das passiert natürlich auch jetzt. Mhm. Und das ist ganz wichtig hervorzuheben, diese Aufforstung, die unternimmt das Ökosystem Wald auch im Moment von allein und ziemlich kostengünstig, praktisch gratis. Und ich würde mir wünschen, dass wir Geld hernehmen tatsächlich und Waldbesitzer dafür entschädigen, dass sie ja auch darauf verzichten, jetzt noch das letzte Schadholz irgendwie zu verkloppen, sag ich einfach mal. Im Moment wird ja gar kein ordentlicher Preis mehr erzielt dafür. Und gegebenenfalls auch weitere Schäden in Kauf zu nehmen, dafür aber jetzt wirklich dieses Geld nehmen, Waldbesitzer kompensieren und damit in den Boden und in den Wald investieren.
Diese Pionierbaumarten, von denen Sie sprachen, die diese toten Flächen oder die Flächen mit abgestorbenen Bäumen neu besiedeln, sind das die Baumarten, die auch angepasster wären an die Dürre, die wir zu erwarten haben?
Nicht unbedingt. Also das sind Baumarten, das sehen wir jetzt auf den Flächen, wie Birke zum Beispiel, wo wir gleichzeitig beobachten, alte Birken leiden gerade sehr stark unter der Trockenheit, vielleicht auch unter der Hitze. Es sind Pappeln, die auch schwächeln. Also im Moment sehen wir ja sehr viele Probleme, aber darum geht es gar nicht. Im Moment geht es darum, dass sehr schnell diese Baumarten mit dem Standort wieder arbeiten, tatsächlich sehr schnell Laub auch dann auf diese Flächen kommt, das im Herbst dann auf den Boden fällt, sich zersetzt und dadurch der Boden entwickelt wird, nicht? Also ob dann in 20, 30 Jahren diese Birken und Pappeln dann noch stehen oder was, welche anderen Arten sich unter dem Schirm eingestellt haben. Gleichzeitig sehen wir ja erste Ahorner fliegen ein, Linden, Hainbuchen und so weiter. Das geht sehr schnell. Nach einem Jahr hat man da schon einiges. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, wird man sehen, es wird ein organisch wachsender Wald entstehen. Im Moment können wir nicht garantieren für keine Baumart, dass die in 100 Jahren noch auf diesen Flächen stehen. Aber tatsächlich auch nicht für keine einzige der jetzt generell gepflanzten Bäume, auch von anderen Kontinenten.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Professor Pierre Ibisch war das Waldökologe von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde vor dem Nationalen Waldgipfel gleich in Berlin. Der alternative Nobelpreis ehrt meist weniger bekannte Kämpfer für Menschenrechte, Frieden und Umweltschutz. Doch diesmal erhält mit Greta Thunberg eine allseits präsente Klimaaktivistin den Preis. Und damit wird noch einmal die Bedeutung des Klimaschutzes betont. Carsten Schmiester berichtet aus Schweden.
Wie spricht man den Namen bloß aus? Das ist eigentlich die klassische Frage nach Bekanntgabe der Preisträger der Right Livelihood Stiftung. Frauen und Männer, die in ihrer Heimat zwar viel für die Lösung globaler Probleme getan hatten, aber international wenig bekannt waren. Diesmal ist es in einem Fall anders. Den 40. Right Livelihood Award teilen sich vier Frauen und Männer, darunter eine junge Bekannte, so Stiftungsdirektor Ole von Uexküll.
Mit Greta Thunberg ehren wir eine der einflussreichsten Vertreterinnen der Zivilgesellschaft weltweit und weisen gleichzeitig auf die Kraft eines jeden Menschen, politisch etwas zu verändern.
Der nächste Preis für die 16-jährige Schwedin, die Millionen, vor allem Jugendliche, mobilisiert hat und gerade erst von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zur Botschafterin des Gewissens gemacht worden ist. Jetzt also die Stockholmer Stiftung, die Menschen für ihre, Zitat, richtige Lebensweise auszeichnet. Im Fall Greta wohl auch dafür, dass sie vielen anderen Menschen und ihren Regierungen eine völlig falsche Lebensweise und Klimapolitik vorwirft.
Es ist merkwürdig, wie wir Menschen alle in eine Richtung gehen können, die am Ende unsere Existenz bedroht und trotzdem das Gefühl haben, wir sind auf dem richtigen Weg, weil alle anderen ja auch mitlaufen. Greta Thunberg hat diese Illusion zerbrochen und sie hat vielen Menschen zu der Einsicht verholfen, dass Business as usual ganz sicher in die Krise führt.
Neben Greta werden drei weitere Preisträger mit dem jeweils mit 1 Million Kronen umgerechnet etwa 94.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet. Sie kommen aus Afrika, China und Südamerika.
Aminatou Haidar bekommt den Right Livelihood Award für ihren unerschütterlichen, gewaltlosen Widerstand im Streben nach Gerechtigkeit und Selbstbestimmung für das Volk der Westsahara. Guo Jianmei für ihre bahnbrechende und beharrliche Arbeit zur Sicherung der Frauenrechte in China. Davi Kopenawa und die Vereinigung Yanomami Hutukara für ihre mutige Entschlossenheit, die Wälder und die Artenvielfalt des Amazonas sowie das Land und die Kultur seiner Ureinwohner zu schützen.
Das klingt schon eher wie all die Jahre zuvor, in denen die Right Livelihood Stiftung herausragende, aber weniger berühmte und oft wegen ihrer Arbeit angefeindete und gefährdete Menschen geehrt und damit auch ein Stück weit geschützt hat. Greta Thunberg ist dagegen bereits ein Weltstar und doch laut von Uexküll eine ganz normale Preisträgerin.
Prominenz um der Prominenz willen ist kein Kriterium. Wir schauen hauptsächlich auf die Leistung der Kandidatinnen und Kandidaten. Bei Greta hat sie es natürlich geschafft, auch die große Medienaufmerksamkeit zu nutzen für die politische Sache und sehr sinnvoll zu kanalisieren. Das ist Teil ihrer Arbeit, für die sie ausgezeichnet wird.
Die Preisverleihung ist am 4. Dezember in Stockholm. Unklar, ob Greta dabei ist, denn eigentlich wollte sie zu der Zeit bei der Weltklimakonferenz in Chile sein. Übrigens auch am 10. Dezember noch, dann wird in Oslo der echte Friedensnobelpreis verliehen. Natürlich ist Greta nominiert und wird von Wettbüros als Topfavoritin genannt.
Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
Spiele-Apps sind bei Kindern und Jugendlichen sehr populär und manche, wie beispielsweise Pokémon Go, haben längst Kultstatus. Doch viele Spiele sind laut Stiftung Warentest nicht kindgerecht, mitunter auch eine Kostenfalle. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Knallbunt, meist als Comic- oder Cartoon-Animation und natürlich viel Action. Spiele-Apps haben längst ihren Siegeszug angetreten, beliebt bei Kindern und Jugendlichen. In der Untersuchung wurden nur solche Apps getestet, die eine Altersempfehlung bis zu 12 Jahren hatten. Sandra Schwarz von der Stiftung Warentest.
Das waren Spiele-Apps, die bekannt und populär sind, zum Beispiel Brawl Stars oder Fortnite. Da wird auch schon mal geschossen zum Beispiel. Aber es waren auch scheinbar harmlosere Apps dabei, wie Angry Birds oder Candy Crush. Also es ist eine breite Palette an Spielen, die so ein bisschen zum Zeitvertreib gedacht sind.
Doch eines gleich vorweg, eine Empfehlung konnte keine der 14 untersuchten Spiele-Apps erhalten. Sie seien alles andere als kindgerecht. Zum einen, weil die oft kostenlosen Apps mit teilweise bedenklicher Werbung arbeiten. Zum anderen, weil sich herausstellte, dass zumindest einige Mitspieler verstörende Namen verwendeten, ohne dass dies von den App-Betreibern ausreichend unterbunden werde.
Wir haben da Spieler gefunden, die Sieg Heil heißen. Es gab auch welche, die haben dann offen auf Porno-Webseiten verwiesen, also wo die Kinder direkt die Website vielleicht googeln könnten. Und auch sehr unschön in einer App, die eigentlich für Kinder ab 6 Jahre ausgelobt ist, haben wir Werbung eingeblendet bekommen für ein Ego-Shooter-Spiel, das eigentlich erst für über 18-Jährige gedacht ist, wo unablässig Menschen erschossen werden.
Doch damit nicht genug. Auch wenn die Spiele beim Herunterladen kostenlos sind, gibt es Kostenfallen, die im Verlauf des Spieles lauern. Es geht um sogenannte In-App-Käufe, bei denen bestimmte Dienste oder Inhalte für das Spiel hinzugekauft werden können.
Die bieten Extras an, zum Beispiel Rohstoffe, um im Spiel weiterzukommen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man nur noch sehr mühselig vorankommt, wenn man sich nicht entschließt zu kaufen. Und dann ist der Frustfaktor natürlich groß und dann haben die Kinder auch irgendwo das Gefühl, jetzt möchte ich mal ein bisschen Geld ausgeben.
So kosteten beispielsweise virtuelle Edelsteine bei der App Angry Birds 2 über 100 Euro. Dieser Abzock über In-App-Käufe sollte von vornherein ein Riegel vorgeschoben werden, rät Sandra Schwarz.
Die In-App-Käufe lassen sich zum Beispiel direkt auch in den App-Stores deaktivieren. Dann geht man in die Einstellungen, da gibt es einen Punkt In-App-Käufe und dann kann man schon von vornherein ausschließen, dass man dort Käufe tätigen kann.
Auch beim Datenschutz gab es viele Mängel. Nicht angemessen, so das Urteil der Warentester. So übertrugen die meisten Apps mehr Nutzerdaten, als zum Funktionieren des Spiels notwendig sind. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn überhaupt vorhanden, wurde zudem das Recht auf eine Privatsphäre oft von vornherein rigoros ausgeschlossen. Fazit der Stiftung Warentest: Die untersuchten Apps für Kinder und Jugendliche sind ein riskantes Spiel. Allerdings weiß Sandra Schwarz auch, dass ein Totalverzicht, angeordnet durch die Eltern, wohl keine Lösung ist. Sie sollten aber konsequent hinschauen, was da von den Jüngsten gespielt wird.
Immer mal wieder einmal die Woche sich neben das Kind hinsetzen und mal einen Blick über die Schulter werfen, gucken, ob das für einen selber okay ist, was das Kind da spielt. Auch mal beim Kind nachfragen, sag mal, wie heißen denn die Mitspieler oder kriegst du da ab und zu Werbung eingeblendet, die irgendwie komisch ist. Also immer ganz viel reden, reden, reden. Es ist am allerwichtigsten, dass die Eltern und die Kinder sich austauschen.
Ob die Kinder so ansprechbar sind bei den Spiele-Apps, ist die Frage. Zu Risiken und Nebenwirkungen hörten Sie zumindest Dieter Nürnberger. Martin Zagatta erwartet Sie gleich mit den Informationen am Mittag hier im Deutschlandfunk. Dort geht es um die ersten Schritte für das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.